Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zur Premierenfolge von Calcio Berlin Hall of Fame. Und bevor wir euch genauer sagen, worum es hier gehen soll, sage ich herzlich willkommen, Niklas Levinson.
Gute.
Und Christoph Kröger.
Moin.
So eine Überraschung, dass die beiden auch am Start sind. Die Calcio Berlin Hall of Fame beschäftigt sich in jeder Episode mit einem der größten Athleten unseres Sports und drei zentralen Fragen. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und am allerwichtigsten, wo rangiert er in der ewigen Rangliste der besten Fußballer aller Zeiten? Oder kurz gesagt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame?
Er kam, sah und polarisierte. Als Genie, als Wahnsinniger. Geprägt und getrieben von Armut, Gewalt und Hass. Auf der einen Seite eine kaum zu bändigende 1,95 große athletische Offensivmaschine mit unablässigem Siegeswillen, egal wo, egal wann. Einer, dem Dinge gelangen, die andere nicht mal versuchten, weil sie koordinativ und motorisch gar nicht in der Lage dazu waren. Er schon. Auf der anderen Seite ein kaum zu bändigendes Ego, selbsternannt auf einer Stufe mit Ronaldo, Messi, Cäsar und Gott. Größenwahnsinn? Autoritätsproblem? Auf jeden Fall jemand, der sich nicht sagen lässt, was er zu tun und zu lassen hat. Technische Eleganz trifft auf taktische Ignoranz. Ich zitiere: Ein Ferrari, der Vollgas gibt. Alles andere als leicht im Handling, aber too good to fail. 34 Titel, über 400 Tore in 4 Dekaden und Kultfigur der Fußballwelt. Aber auch über 15 Platzverweise, Tätlichkeiten, Drohungen, kein einziges Champions-League-Finale und dabei nicht mal in der Nähe eines Ballon d'Ors. Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic, also der erste Kandidat in der Calcio Berlin Hall of Fame. Und hier im ersten Teil soll es darum gehen, wer war dieser Zlatan Ibrahimovic? Und ich sag mal so, das war auf jeden Fall ein ziemlich saftiger Start von Krögi, oder?
Auf jeden Fall. Und ich finde, fängt den Spieler auch super gut ein, weil bei Ibrahimovic und nach fairen Bewertungen geht es am Ende vor allem darum, die Balance zu finden aus dieser Gegensätzlichkeit aus. Individuell ohne Frage einer der krassesten Spieler, die wir wahrscheinlich alle jemals gesehen haben, aber trotzdem halt bleibt irgendwo ein Makel auf der Habenseite am Ende, was die wirklich wichtigen Trophäen angeht. Da kommen wir aber später zu. Es soll ja erstmal darum gehen, wer dieser Spieler war. Und also ich kann da mit einer persönlichen Anekdote beginnen, die ich gar nicht selber persönlich erlebt habe, aber ich habe ja ein Familienmitglied, mein Opa in Dänemark, der ja als im Management von einem dänischen Fußballverein gearbeitet hat. Der hat damals, bevor er seinen ersten Profivertrag bei Malmö unterschrieb, war Ibrahimovic dort bei dem Verein. Ja. Die haben versucht, ihn zu verpflichten. Und aus heutiger Sicht hat mein Opa ihm eine sehr, sehr lustige Frage gestellt. Can you score goals?
Ich glaube, die Antwort lautet ja.
Die Antwort ist ja und er ist dann auch bei Malmö geblieben, hat ja auch dann dort seinen Profi-Durchbruch gehabt. Aber also über eine Ecke gibt es tatsächlich eine familiäre Verbindung.
Du hast jetzt gerade schon Malmö angesprochen, das ist natürlich, Zlatan ist dort aufgewachsen und ich finde, eine Sache, die man ihm sein ganzes Leben lang angemerkt ist, hat, ist, dass er, wie man im Football sagt, mit Chip on his shoulder ist er geboren worden. Kommt aus armen Verhältnissen. Der Vater, beide Eltern stammen übrigens, also der Vater aus Bosnien, die Mutter aus Kroatien. Aufgewachsen ist er in Schweden im sozialen Brennpunkt. Und das ist definitiv eine Sache, die man immer wieder ihm, finde ich, anmerkt, dass er früh kämpfen musste.
Ich glaube, es gibt ja auch dieses Zitat von ihm, du kannst den Jungen aus Rosenborg holen, so heißt, glaube ich, der Stadtteil dort, aber Rosenborg nicht aus dem Jungen. Also dieses, dass es unzertrennbar mit ihm verbunden ist. Und ich glaube auch, dass es dort diesen Bolzplatz gibt von ihm, wo sogar dieser Spruch irgendwo verewigt ist. Und er kommt aus schwierigen Verhältnissen. Ich habe tatsächlich mal meinem Vater irgendwann zum Geburtstag die Biografie von ihm geschenkt. Die heißt einfach nur Zlatan.
Natürlich.
Hab die dann auch, wie auch sonst, ne, habt ihr auch selber gelesen. Und da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um die Gegensätzlichkeit aus, also Thema leerer Kühlschrank, ärmliche Verhältnisse und, glaube ich, auch in einem Elternhaus aufgewachsen, was nicht leicht war, aber gleichzeitig auch einen Vater gehabt, der zumindest laut diesem Buch irgendwann mal so ein Ikea-Bett vom Ikea zu Fuß bis nach Hause geschleppt hat für ihn. Also der trotzdem irgendwie dann auch viel für ihn gemacht hat.
Also der Vater soll auf der einen Seite sehr kühl und sehr auch lieblos irgendwo gewesen sein, gleichzeitig ihn auch sehr gefördert haben und auch immer unterstützt haben, dafür gesorgt haben, dass er auch in die Schule geht, worauf er natürlich gar keinen Bock hatte. Und ja, hat ihn dann wohl auch scheinbar unterstützt, auch wenn es halt wirklich ein sehr kaltes Verhältnis einfach war. Und auf der anderen Seite halt die Mutter, die spielt da ja auch mit rein, die selber im Gefängnis saß, die ihn wohl auch geschlagen haben soll. Also das ist eine Kindheit, die prägt einen. Und das erklärt, finde ich, auch vieles, was dann letztendlich, ja, rund um Zlatan auf und neben dem Platz so passiert ist.
Zlatan sagt schon ganz, ganz früh, das erste Mal bei Ajax, dass Zorn sein größter Antrieb ist. Und sowas sagt ein junger Fußballer nicht, wenn er eine Million in Amsterdam verdient, sondern wenn er eben früher Dinge erfahren hat in seinem Leben, die es ihm nicht leicht gemacht haben. Und dieser Zorn, der sein Antrieb ist, ihr habt gerade schon die Eltern besprochen und dieses, ja, durchaus ambivalente Verhältnis, das er zu beiden Elternteilen pflegt. Heute ist es wohl relativ eng mit beiden Seiten, aber ganz eindeutig hat ihm das einfach in der Kindheit viel zu schaffen gemacht. Auch seine Lehrerin hat retrospektiv gesagt, Zlatan, sie ist 35 Jahre Lehrerin gewesen, Zlatan ist eines der 5 schlimmsten Kinder, die ich jemals unterrichtet habe.
Also man kann es sich auf jeden Fall vorstellen und also ich sag gerne mal im Spaß, das ist der unbändige Hass, der mich antreibt. Mhm. Und ich finde, bei Ibra hat man das in seiner Karriere auf jeden Fall gesehen. Man hat gesehen, dass der ein Getriebener ist und diese Geschichten gibt es ja oftmals sportartübergreifend und auch generell auch sportübergreifend. Also über den Sport hinaus von Menschen, die halt unter Umständen aufwachsen, die dafür sorgen, dass die einfach einen Hunger haben, eine Gier haben, die du auf anderem Weg quasi nicht künstlich erzeugen kannst.
Wir werden hier noch über den ein oder anderen brasilianischen Fußballer sprechen. Mhm. Und bei fast allen von denen, von diesen Topspielern, ist es eben so, dass die in den Favelas aufgewachsen sind, wirklich in den ärmsten Verhältnissen einfach und einfach angetrieben waren oder auch dieses Ziel hatten, dann auch ihre Familie versorgen zu können. Aber ja, er hat halt von seinem Vater auch gelernt, dass Konflikte halt mit Gewalt gelöst werden. Und das musst du dann erstmal aus dir rausbekommen und das hat man ja gerade in der frühen Phase seiner Karriere gesehen, dass er immer wieder mit Mitspielern, mit Trainern, mit egal eigentlich welcher Autoritätsperson, dass er immer wieder mit denen aneinander geraten ist und es immer wieder versucht hat, auch mit Zorn und Gewalt zu lösen.
Der Charakter Zlatan ist wirklich faszinierend, denn er ist ja also A, ein unglaublich talentierter Spieler, aber B, auch jemand, der immer mit 100% Einsatz im Training vorangeht und damit seine Mitspieler definitiv mitreißen kann. Für mich ist die Frage, habt ihr einen Spieler, wo ihr sagen würdet, ganz eindeutig war das Zlatans Vorbild? Er selbst spricht von Maradona, er spricht von Pelé, er spricht von Johan Cruyff, aber er ist halt auch Zlatan Ibrahimovic und sagt dann nicht wortlaut, ja, nach denen habe ich mein Spiel modelliert, sondern sagt im Nachsatz sowas wie, aber ich bin Zlatan und mache alles selbst.
Also, er ist halt größentechnisch kein Vergleich zu Diego Maradona. Nein. Aber ich finde, wenn du auch weißt, dass er bei Maradona vor allem die Art der Ballbehandlung, Ballkontrolle bewundert hat. Also, er hat mal selber auch gesagt, ich kann Dinge mit einer Orange machen, die kann John Carew. Ja. Das kennt ihr noch, John Carew?
Ja, natürlich. Ja. John Carew. Genau. He's bigger than me and you.
Das lange Elend aus Norwegen. Also er meinte irgendwann mal, ich kann Sachen mit einer Orange machen, die kann John Carew nicht mit dem Fußball.
Das stimmt übrigens 100%.
Ja, und mit Sicherheit.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es aber schon, dass du halt, wenn man so sehen möchte, dass du, wenn du so nennen willst, Maradonas Einfluss in Ibrahimovic sehen kannst, weil diese Ballbehandlung, die er hatte, diese Technik, der hat es halt absolut an nichts gemangelt.
Es ist halt ganz schwer, ihn mit Fußballern aus der Vergangenheit zu vergleichen, weil normalerweise wurde ein Spieler mit seinen physischen Voraussetzungen A, nicht Stürmer und wenn, dann eher so ein typischer Kühlschrankstürmer und nicht einer mit den technischen Fähigkeiten, nicht mit der Körperbeherrschung, die er hatte, auch dadurch, dass er Kampfsport gemacht hat. Und das hat man ja in jeder Phase gesehen. So jemanden gab es vorher in der Form nicht. Die sind dann Innenverteidiger geworden oder Abräumer vor der Abwehr, irgendwie sowas. Aber es gibt wenig Stürmer, die vor ihm auf dem Niveau gespielt haben und auch so ein Spielertyp waren wie er.
Zwei ganz wichtige Punkte sind da drin für mich. Denn A, stimme ich dir vollkommen zu, dass Zlatan diese Art zu spielen geprägt hat. Es gab einen Spieler wie Zlatan nicht davor. Und es gibt bis heute, muss man sagen, nur ganz, ganz wenige, die diese Bauart haben. Einer davon prominent gerade nach England gewechselt, wo man sagen könnte, das könnte Zlatan leicht sein.
Das finde ich so spannend, weil ich finde eher, dass der Blick in die Zukunft da interessant ist. Weil Zlatan fühlt sich an wie eine frühe Blaupause von dem Stürmertyp, nach dem heute alle suchen.
Das ist so witzig, weil körperlich oder generell diese Mischung aus dieser Physis und der Technik, die er einfach hat, das ja. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, er hat dann doch 10 Jahre zu spät gespielt, weil mit seiner, ich habe es ja in der Einleitung taktische Ignoranz beschrieben, weil der ließ sich ja überhaupt nicht in den Positional-Play-Fußball, in den Gegenpressing-Fußball so richtig einbinden. Und ich glaube, wenn er 10 Jahre vorher aktiv gewesen wäre, wäre er auch unterm Strich erfolgreicher
vorher
gewesen.
Vorher oder später? Weil auch da, finde ich, ist jetzt eine Zeit angebrochen, wo diese Strukturen wieder aufbrechen, es da andere Prioritäten gibt, auch in den taktischen Ausrichtungen der Mannschaft. Aber ja, ich finde bei Ibrahimovic vor allem spannend, dass er so sehr nah dran ist an dem, was heute für ganz, ganz, ganz viel Geld gekauft und verkauft wird.
Und einer der wichtigsten Einflüsse, wenn wir darüber sprechen, was hat ihn geprägt, ist das, was Krüger für mich schon gesagt hat. Ganz klar und immer wieder zu sehen in ganz vielen Aktionen ist der Kampfsport-Background, den Zlatan Ibrahimovic hat. Dieser Balance, die Physis, auch im Zweikampf, die Fähigkeit gegen, egal wie groß und wie stark der Defender oder auch der gegnerische Stürmer ist, wenn es Lukaku ist, Zlatan konnte physisch gegen jeden Fußballer auf diesem Planeten mithalten, gegen jeden.
Ja, und es gibt einen, also man hat das in ganz vielen Toren gesehen, seine Kampfsport-Background, also der hat Dinge gemacht, die nur möglich sind, wenn du diese Art von Beweglichkeit hast. Mein Lieblingsmoment, der das auch zeigt, ist, glaube ich, wo er, glaube ich, zum Spaß seinem Teamkollegen Cassano gegen den Kopf getreten hat.
Ja, ja, ja.
Da gibt es ein Video von, das ist überragend.
Er hat auch, wer war das denn? Er hat auch mal einen Italiener in die Mülltonne gesteckt aus Spaß. Da gibt es auch ein Video von.
Das kenne ich nicht. Ja. Das könnte ich auch noch ohne Kampfsport-Erfahrung machen,
glaube
ich.
Ja, aber gut, kommt immer darauf an, wie groß der Gegner ist.
Bei Cassano vielleicht schon, bei anderen, die größer sind, nicht.
Wenn wir über Zlatans Frühphase, über seine Einflüsse, über die Entstehung des Zlatans, den wir dann später gesehen haben, sprechen, ist für mich eine Frage spannend. Wisst ihr noch, wann ihr Zlatan das erste Mal gesehen habt?
Ich habe eine Idee, ja, weil ich glaube, die EM 2004 war nach der WM 2002, also das erste Turnier, wo ich so richtig mitgeguckt habe, wo ich konkrete Erinnerungen dran habe. Und da war Schweden eben auch dabei und er hat da in der Gruppenphase gegen Italien eben eins von diesen unfassbaren Kung-Fu-Toren gemacht, wo er den Ball so aus Instinkt quasi auf Verdacht dann eben noch spielt. Und der fliegt in so einer leichten Bogenlampe ins Tor rein. Und dieses Turnier ist das erste Turnier und die erste Erinnerung, die ich mit Ibrahimovic verbinde.
Das ist wahrscheinlich auch bei mir der Fall, weil es war ja einfach so, ich meine, ich weiß gar nicht, konnte man Serie A damals bei uns so ohne weiteres? Also wir hatten kein Pay-TV, deswegen das wahrscheinlich sowieso nicht. Deswegen, es muss im Länderspiel-Kontext oder Champions-League-Kontext gewesen sein. Und da ich ihn immer in einem Schweden-Trikot irgendwie vor Augen habe, glaube ich schon, dass das auch in dem Rahmen stattgefunden haben muss.
Das wird gleich nochmal spannend mit dem Schweden-Trikot. Und tatsächlich ist es bei mir auch die EM 2004. Und ich weiß dann noch, WM 2006 hatte ich das erste Mal, als Deutschland gegen Schweden in der K.O.-Runde gespielt hat, das erste Mal, dass ich vor einem Spiel mit jemandem geredet habe und so dieses Gespräch hatte, oh, die haben aber Zlatan da vorne drin. Und das ist ja ein Spieler, auf den man ein bisschen aufpassen muss. Noch nicht ansatzweise im Wissen, was das für ein Spieler werden würde. 2006, Zlatan auch noch jung. Und dann weiß ich auch noch, dass ungefähr zum selben Zeitraum sein Highlight-Reel viral ging. Viral hieß damals, man hat es auf MP3-Player gesehen von einem anderen oder MP4-Player. Das war wirklich so ein Zeitraum.
MP3 wäre krass gewesen.
MP4 war es. Und da war natürlich dabei dieses Tor bei Ajax, wo er dieses Solo startet und du einfach denkst, wie kann ein mit der 96 Latte so etwas machen? Ja, Zlatan Ibrahimovic, also ein Spieler, der aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen auf die Fußballbühne kam. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was muss man von Zlatan Ibrahimovic gesehen haben? 2012. Ein Länderspiel in Schweden zur Eröffnung der neuen Arena. Ein Spiel, das wie alle Freundschaftsspiele kurz nach dem Abpfiff in den Untiefen der Fußballhistorie versank und in Vergessenheit geriet. Das ist nun mal der Weg, den alle internationalen Freundschaftsspiele gehen müssen. Diese Regel galt bis zur 91. Minute, als Zlatan entschied, die Regel umzuschreiben. Schweden führte bereits, die Eröffnung war gelungen, Zlatan hatte alle drei Tore erzielt und die englische Hintermannschaft nach Belieben dominiert, als ein Ball, geklärt von Joe Hart, 30 Meter vor dem englischen Tor verloren durch die Luft trudelt. Doch Zlatan sieht keine verlorenen Bälle. Er sieht Chancen, die außer ihm niemand sieht. Er dreht sich in der Luft aus über 25 Metern mit dem Rücken zum Tor und schmettert diesen Ball als Fallrückzieher über Keeper und Verteidiger hinweg ins Netz. Es ist nicht nur ein Tor. Es ist Zlatans DNA komprimiert in einem Highlight. Dreist, übermenschlich, unverschämt und einfach besser. Ein Spieler, der das Unmögliche nicht fürchtet, sondern es immer wieder versucht. Einer der Regeln der Schwerkraft und Vernunft gleichermaßen verhöhnt. Dieser Fallrückzieher ist kein Zufallsprodukt, er ist ein Manifest. Es ist nicht nur das Tor, das Zlatans unlimitiertes fußballerisches Talent widerspiegelt. Es ist der dreiste, wirklich rotzfreche Gedanke, von dort überhaupt einen Fallrückzieher anzusetzen und zu treffen, um danach seinem Gegenspieler zu sagen, merk es dir, sowas siehst du nie wieder. Wer sehen will, wer verstehen will, wer Ibrahimovic ist, muss nicht seine Statistiken lesen, er muss nicht seine Stationen aufzählen oder seine Titel vergleichen, er muss nur dieses Tor sehen. Zlatan Ibrahimovic, 2012 gegen England und ich frage euch direkt vorneweg, was ist der allererste Moment, an den ihr denkt bei Zlatan?
Es ist das Tor.
Nicht der bei mir.
Doch, bei mir schon.
Das ist geil, dass du wirklich eine andere Antwort hast. Welcher ist es bei dir?
Es ist auch, also, und ich finde, das wird dann Teil der Diskussion, weil es am Ende auch ein Spiel war, was beliebig war und dem es um nicht viel ging. Da haben die in der Champions League gegen Anderlecht gespielt. Und er hat, glaube ich, alle vier Tore für PSG gemacht. Und eins davon ist ein Ball Richtung Strafraum, der von einem Verteidiger geklärt wird. Und er kommt einmal auf und der nagelt den Volley mit einer Gewalt in dieses Netz rein. Ja. Und das ist eins von diesen Toren gewesen, also das Tor an sich, das so aufgestellt war, dass das Netz so gespannt war nach hinten.
Ja, also eigentlich Südamerika-Style, ne?
Genau, und der Ball schlägt da auf eine Art und Weise ein, die ich so in meinem Leben, glaube ich, nicht nochmal gesehen habe. Und das ist eins von diesen Toren, die gibt es ja manchmal im Fußball, wo sogar das Publikum von der gegnerischen Mannschaft, weil das Spiel hat, also Anderlecht ist ja kein Ort, ich glaube, das müsste dann Brüssel sein, hat dort stattgefunden, wo sogar die applaudiert haben, weil es einfach unfassbar war. Und ich muss sagen, dieses Tor gegen Anderlecht ist für mich das Erste, an das ich denke, wenn ich an Ibrahimovic denke.
Das finde ich nice. Wir kommen gleich nochmal zu dem Fallrückzieher zurück. Dazu habe ich noch ein, zwei Gedanken. Was ich auch noch auf dem Zettel hatte, ist, weil es Zlatan so gut captured, ist sein Debüt in Los Angeles. Wo er draufkommt.
Ja.
Und ich glaube, das Erste, was er macht, ist auch aus 40 Metern das Ding einstrahlen. Ja, so, ne? Und macht zwei Tore in 19 Minuten und dreht das LA-Derby und sagt danach ja so sinngemäß, LA hat einen neuen König und LeBron James schickt ihm ein Trikot zu, er unterschreibt und schickt zurück. Das war Peak Zlatan für mich auch. Aber ich denke eben wirklich immer an diesen Freistoß und ich sag einfach, an diesen Fallrückzieher und ich sag Folgendes. Wenn wir hier noch Wahlkampf machen würden und jemand sagen würden, das ist das beste Tor der Fußballgeschichte, ist das ein absolut vertretbarer Case in meinen Augen.
Ja, das Problem und das Bezeichnen finde ich auch so bezeichnend, was Zlatan angeht. Wir reden immer über schöne Tore oder Schussgewalt, Schusstechnik und alles drumherum und das ist alles so beeindruckend. Gleichzeitig, nicht nur du, Niklas, sondern auch der Fallrückzieher und auch das LA-Spiel, der Kontext ist halt dürftig einfach, weil das sind halt alles Spiele, die nicht besonders relevant sind für die Fußballhistorie. Das ist ein Freundschaftsspiel, ein Länderspiel-Freundschaftsspiel.
Es ist so witzig, also, weil es ist Peak Zlatan, weil er gibt dem Spiel die Relevanz, indem er sagt, die glauben nicht, dass ich gut genug für England bin. Aber es ist, wie du vollkommen sagst, eigentlich nur in seinem Kopf und in echt völlig irrelevant.
Also Nationalmannschafts-Freundschaftsspiele sind halt für uns so wirklich das Unwichtigste, was es gibt. Dann ein LA-Derby ist jetzt in der ganz großen Fußballhistorie auch nicht ganz oben angesiedelt. Und halt eben ein, wie du schon gesagt hast, relativ belangloses Champions-League-Spiel. Immerhin Champions League, muss man sagen. Aber das sind halt immer diese Umstände, die das halt irgendwie so ein bisschen runterziehen für mich.
Wenn ihr jemanden, der heute aufwacht aus dem Koma und die ganze Karriere verpasst hat, ein einziges Spiel empfehlen würdet, hättet ihr da eins? Weil ich sage, guck dieses Spiel gegen England, guck dir diese Treffer an und da siehst du die DNA des Spielers in 90 Minuten.
Wahrscheinlich schon. Ich würde es halt noch, glaube ich, anfüttern wollen, um nicht ein konkretes Spiel, aber ich finde, was man beim Toreschießen von Ibrahimovic nicht unterschlagen darf, ist, dass der auch Qualitäten als Spielmacher hatte, die vor allem dann auch spät in seiner Karriere, als er nicht mehr so mobil, nicht mehr so schnell war, zum Tragen kam, die herausragend gut waren. Es gibt Zusammenschnitte von seinem Zusammenspiel mit Cavani bei PSG, wo er dem ein ums andere Mal Chance nach Chance auflegt. Mhm. Und also man hat ihn so, weil er eben so groß ist und so viele Tore gemacht hat, einfach als Stürmer abgespeichert. Aber der Typ hätte auch genauso gut ein herausragender Zehner sein können und hat es teilweise einfach de facto auch so gespielt.
Vor allem bei Milan dann hinten raus. Ne? Dann hat er auch so eine zurückgezogenere Rolle gespielt teilweise. Und auch da war er gut. Also generell muss man ja bei ihm darüber sprechen. Ich habe es ja eingangs gesagt, 4 Dekaden. Das ist ein Spieler, der in 4 Dekaden Tore gemacht hat. Klar, 90er erst am Ende so, aber in 4 Dekaden auf Profiniveau Tore geschossen hat. Und dass er überhaupt so lange auf dem Niveau spielen konnte und erst hinten raus durch Verletzungen so sehr geplagt war, das ist beeindruckend. Und dann auch nicht schlechter geworden ist. Man könnte sogar dafür argumentieren, dass er besser geworden ist. Finde ich, unterschlägt auch so dann gleichzeitig ein bisschen das, was er zu Juve-Zeiten, zu Ajax-Zeiten
gemacht
hat.
Aber ich sag, Peak Zlatan hatte 3 vorne. Der beste Zlatan war in den 30ern irgendwann. Ich sag nicht, dass er, wann er da war, aber ich glaube, er war tatsächlich da.
Aber vergessen wir dann ein bisschen so, also ich meine,
der hat
schon einige Champions-League-Tore gemacht.
Dann lass uns doch mal darüber reden. In welchem Trikot seht ihr Zlatan, wenn wir drüber reden? Du hast schon gesagt, Grün.
Ja, es ist Schweden für mich, aber es ist bei ihm deutlich schwieriger zu definieren als bei vielen anderen großen Spielern, weil er für jeden Verein, also jetzt vielleicht mal Galaxy ausgeklammert, PSG habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Momente im Kopf, aber gerade so. Also ich sehe Momente irgendwie vor Augen im Ajax-Trikot, im Juve-Trikot, im Inter-Trikot, im Milan-Trikot.
Aber wenn du dich festlegen musst, Schweden.
Genau, und dann gleichzeitig hat er ja noch in meiner Lieblingsmannschaft auf All-Time kurzzeitig gespielt, in dieser Barca-Mannschaft, rund um 2009, 2010, 11. Deswegen habe ich da auch Bilder im Kopf.
Sag mir jetzt eine
Antwort. Aber ich komme immer wieder auf Schweden zurück.
Also bei Barca habe ich nur ein Bild im Kopf und das ist da, wo Guardiola ihm irgendwas erklärt und Mourinho so über die Schulter schaut in dem direkten Duell zwischen Barcelona und Inter damals. Tatsächlich, und das ist dann auch Teil des Makels an der Karriere in meinen Augen. Ich sehe ihn im PSG-Trikot.
Das ist bei mir ganz, ganz nah auch dran, tatsächlich.
Und, ja, bitte. Also, das liegt daran sicherlich auch, dass, zu dem Zeitpunkt, wo er in Italien gespielt hat, ich das einfach noch nicht so verfolgen konnte, weil eben die Serie A nicht so verfügbar war, weil ich auch noch relativ jung war. Aber ich sehe ihn vor allem im PSG-Trikot und du hast eben gesagt, die besten Jahre oder den besten Zlatan, der hat eine 3 vorne. Und das war eben bei PSG auch so. Und er hat ja teilweise da, also die Liga auf eine Art und Weise zerstört, die halt beispielslos war.
50 Pflichtspieltore in seiner besten Saison für PSG gemacht, glaube ich.
Aber halt in einer Mannschaft, die auch mit ihm chronisch versagt hat in der Champions League. Ich meine, 3 oder 4 Mal nach Gang im Viertelfinale ausgeschieden.
Ja.
Und das Ding ist halt...
Da kommen wir gleich noch hin auf jeden Fall.
Okay, ich sage mal, ich sehe ihn im PSG-Trikot und das ist in meinen Augen keine gute Sache.
Verstehe ich komplett.
Vor allem, weil es ja auch noch zu einem Zeitpunkt war, wo PSG noch nicht das PSG war, was es heute ist.
Vor allem, er geht ja von Milan zu PSG. Ich sehe ihn im Milan-Trikot. Er geht zu PSG und fordert einen Vertrag in einer Höhe, weil er will nicht wechseln. Deswegen absurde Zahlen. Und Nasser El-Khalifi sagt, alles klar, machen wir so. Und er wechselt zu PSG. Ich sehe ihn im Mailand-Trikot. AC Mailand, nicht Inter Mailand, AC Mailand. Bestimmt auch wegen seines Spätwerks. Aber der PSG-Call, ich bin auch der Meinung, der beste Zlatan hat im PSG-Trikot gespielt. Frage an euch. Würdet ihr sagen, kurze Antwort, Zlatan hat einen Signature-Move?
Ja.
Welcher ist das?
Das hohe Bein.
Stimmt tatsächlich.
Also das ist ein guter Call.
Der zum Runterzupfen, zum Abschließen. Ja. Genau, in so vielen Kontexten für Tore, für Vorlagen, für Ballannahmen benutzt. Dieses unfassbar hohe Bein ist für mich der Signature-Move.
Super Call, weil ich habe gerade so überlegt, er hat nicht diesen klassischen Signature-Move mit Ball am Fuß oder eine Bewegung irgendwie. Keine Ahnung, oder?
Er hatte den früh, in der Ajax-Phase lässt er sich gerne tiefer fallen, kommt dann so zentral und geht dann links raus und rechts wieder rein. Und da arbeitet er relativ viel mit Ballrolle, macht er später fast gar nicht mehr. Also, ich finde tatsächlich das hohe Bein einen guten Korb.
Er ist ja auch irgendwann mal so ein bisschen in der Karriere, glaube ich, von Fabio Capello eingenordet worden. Also, es ist zu viel gesagt, aber der hat so frei Schnauze gesagt, wir brauchen nicht deine Tricks, wir brauchen deine Tore. Und hat dann sein Spiel auch so ein bisschen, sag mal, effizienter gestaltet in der Art und Weise. Vielleicht deswegen auch später nicht ganz so trickreich gespielt, weil gekonnt hätte das ja allemal. Aber ja, für mich ist es wirklich die Art und Weise, wie er einfach eben diese Gelenkigkeit eingesetzt hat.
Wir haben gerade eben schon kurz über Spieler geredet, die er geprägt hat oder die eventuell ganz klar seinen Einfluss in sich tragen. Es gibt mindestens 2 Spieler, die heute auf mehr oder weniger Top-Level agieren, die ihn als Vorbilder nennen. Der eine ist Erling Haaland. Da kann man sagen, ja, das sieht man in allen Ecken und Enden.
Vor allem bei ihm haben wir auch schon häufig dieses hohe Bein gesehen, wo jeder andere mit dem Kopf hingehen würde, aber Erling Haaland geht da mit dem Fuß hin. Das könnte zusammenhängen.
Der andere ist Benjamin Sesko. Das ist jetzt gerade in dem Augenblick.
Aber Spielertyp?
Großer Stürmer, der trotzdem auch technisch dafür, würde ich sagen, überdurchschnittlich gut ist.
Ja. Wenn wir die ganze Fußballwelt, alle Fans, die Zlatan jemals gesehen haben, fragen, was ist er, eine Kultfigur, ist er ein Hassobjekt, wo seht ihr Zlatan da?
Kultfigur allemal. Das hat er ja selber ja auch auf eine Art und Weise forciert, dass man es irgendwann auch schon über war. Also ich fand gerade, als er dann rüber in die USA ist, als er dann in jeder erdenklichen Talkshow gesessen hat, von sich selbst wirklich nur noch in der dritten Person sprechen konnte, dann war es irgendwann fast so ein bisschen so eine Chuck Norris-Artigkeit, Einzug gehalten hat.
Ich wollte es gerade sagen. Und Chuck Norris-Sprüche haben auch irgendwann genervt, mit dem Chuck Norris ja nicht mal was zu tun hatte. Bei ihm finde ich das Problem, du kannst eine Kultfigur werden oder du kannst dich selber als Kultfigur halt darstellen. Und das hat er viel zu sehr gemacht, gerade hinten raus. Und das war dann einfach nur noch nervig. Die Sprüche wirkten, also natürlich eine gewisse Arroganz und das ist auch wichtig und das kann man ihm auch positiv attestieren, weil wenn du über den Platz läufst mit dem Mindset, ich bin der Beste, ich kann Dinge, die ihr nicht könnt, dann machst du eben auch diese Dinge, die sich andere nicht trauen. Aber es war einfach nervig, es war drüber.
In der Frühphase haben sich seine Sprüche angefühlt nach, der kann einfach nicht anders, das rutscht ihm jetzt gerade so raus.
Ja, und hinten
raus
war noch lustig teilweise.
Hinten raus war so, ich muss ja, das bin ja
genau,
ich.
Genau, und hinten raus so wirkte das wie so im Vorfeld überlegt, mit Kalkül platziert, um halt dieses Image weiter zu bedienen. Aber ich finde, er ist Kultfigur, er ist Hassfigur und Idol in einem. Ne? Und das zeichnet ihn auch aus, weil, ich meine, er hat für Juve gespielt, Meister geworden, hat für Inter gespielt, Meister geworden, hat für Milan gespielt, Meister geworden.
Und der Milan-Scudetto, der späte, der erste Scudetto seit 11, 12 Jahren.
Der war crazy.
Kann man drüber reden, ob das eventuell sein Meisterwerk ist, auch wenn er natürlich dann irgendwann verletzt ausgefallen ist.
Ich glaube, dass es jemand war, der, und das hat diese Mannschaft, glaube ich, auch gebraucht zu dem Zeitpunkt, der dort einen Standard wieder etabliert hat, weil das muss man ja sagen.
Also Trainingsstandard auch vor allem.
Genau, Ibra ist ja ein Skandalspieler gewesen, aber was er über seine Station immer hatte, war maximalen sportlichen Anspruch an sich selber dann auch im zweiten Gang an die Mitspieler. Das heißt, ist es jemand, der schon auch vorgelebt hat, im Training ein hohes Level haben
durch
zu wollen.
Durch Beispiel vorangehen. Das durch ist Beispiel bei ihm liegt bei Example.
Ja. Er hat und ja sogar in dem Milan-Stint hat er sich öffentlich darüber geäußert, dass das Trainingsniveau nicht so ist, wie er es gerne hätte oder was sein Anspruch einfach daran
aber
ist.
Aber ich war mal Inter gegen Lazio gucken zu einer Zeit, da war Ibra da schon lange kein Thema mehr. Und ein guter Freund von mir, der Inter-Fan ist, hat da ein paar von uns mitgenommen und wir durften uns alle ein Inter-Trikot aussuchen, was wir zum Spiel anziehen wollten. Und er hatte ein Ibra-Trikot und meinte aber wirklich, nehmt das besser nicht, weil auf denen sind die da nicht so gut zu sprechen, weil er ja auch immer gesagt hat, Milan ist mein Club in Italien. Und das finde ich so spannend an ihm, dass es geschafft hat, halt in fast allen Stationen, wo er war, so ein ambivalentes Verhältnis zu hinterlassen.
Ich finde, man kann auch wirklich mit Fug und Recht davon reden, dass Zlatan in fast allen Teams und Ligen der größte Star war, wenn er vor Ort war. Außer natürlich Barcelona, der einzigen Station, wo man auch sagen muss, rein statistisch, sportlich nicht gescheitert, aber er hat sich da so überworfen mit den Verantwortlichen, wie gesagt, der Philosoph, dass das nicht gut endete. Bevor wir in den Ranking-Teil gehen, will ich eine Sache von euch wissen. Ist Zlatan unwiederholbar? Gibt es aktuelle Fußballer, wo ihr sagt, Talentlevel, Gesamtpaket auf einem ähnliche Größenordnung wie Zlatan?
Also ich glaube, die Mischung wird ganz schwer zu wiederholen sein. Die Mischung aus fußballerischem Talent und Spielertyp und Ego. Ich glaube, oder generell auch Kultfigur, nennen wir es Kultfigur. Also dieser Mix, das so zu vereinen, auf diesem absoluten Top-Niveau über Jahre hinweg zu performen und gleichzeitig diese Kultfigur zu werden. Ich glaube, das wird es so erstmal nicht wieder geben. Ich glaube, es kann Fußballer geben, du hast es angesprochen, es geht gerade der Trend dahin, eben diese großen athletischen Spieler mit den technischen Voraussetzungen zu finden. Ich glaube, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es so jemanden wieder gibt, aber der gleichzeitig so ein Querulant ist, so ein Autoritätsproblem hat, so eine Kultfigur wird, so überheblich auch auftritt. Ich glaube, das im Zusammenspiel wird erstmal nicht funktionieren.
Also ich glaube, der ist nur nicht nur charakterlich unwiederholbar, ich glaube, der ist auch in der Spitze seiner Qualität unwiederholbar. Ja. Es wird Spielertypen geben, die dem ähnlich kommen. Also man muss ja sagen, dass in Deutschland Nick Woltemade so ein bisschen Anflüge davon hat aufgrund seiner Größe und technischen Fähigkeiten. Man muss, über Hugo Ekitike reden, der auch, finde ich, ähnliche Kategorie ist, diese Größe und diese
Körper,
Technik. Aber hat nicht diesen Körper. Also irgendwas fehlt immer, ob es die Beweglichkeit ist, das Tempo von früher, die Abschlussqualität, die Bulligkeit, irgendwas fehlt immer. Also in der Komplettheit glaube ich tatsächlich, dass Ibrahimovic im Gesamtpaket unwiederholbar ist.
Und dann würde ich sagen, gehen wir in den letzten und wichtigsten Teil dieser Episode.
Was ist er denn? Einer der profiliertesten Stürmer des 21. Jahrhunderts. Was hat er denn? 12 Auszeichnungen zu Schwedens Fußballer des Jahres. Was kann er denn? Aus jedem erdenklichen Winkel Tore schießen. Was macht er denn? Was er will? Was redet er denn von sich selbst in der dritten Person? Wer glaubt er, dass er ist? Der Beste. Würde man Zlatan Ibrahimovic fragen, welches der 10 Gebote sein Liebstes ist, würde er wahrscheinlich sagen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, außer vielleicht José Mourinho. Zlatan Ibrahimovic hat den Kult um seine Person wie kaum ein anderer bis zur Ununterscheidbarkeit zwischen Charakter und Kunstfigur kultiviert. Ein überlebensgroßes Ego, ein loses Mundwerk und genug Talent, um sich seine Selbstgefälligkeit mehr als nur leisten zu können. Gekostet hat es ihn trotzdem. Wenig überraschend hat der Schwede mal über sich selbst gesagt, ich bin wie ein guter Wein, je älter, desto besser. Das mag in manchen Jahren sogar gestimmt haben, nur hat er die besten davon damit verbracht, sich durch die Konkurrenzlosigkeit der französischen Liga zu ballern, in der Champions League allerdings mal für mal im Viertelfinale auszuscheiden, einsortieren, unterordnen, sich selbst hinten anstellen oder zumindest so zu führen, dass es seine Mitspieler besser macht, das hat er weder im Vereinstrikot noch im Nationaltrikot vermocht. So bleibt ein virtuoser Individualist, der sich im direkten Vergleich vermutlich hinter keinen 10 Fußballern dieser Welt verstecken muss. Alleine hat aber noch nie jemand einen Titel gewonnen. Zlatan Ibrahimovic, Silber, nicht mehr, aber garantiert nicht weniger.
Niklas Levinson mit dem Case für Zlatan Ibrahimovic. Viele gute Sachen drin, die wir besprechen müssen, aber zuerst mal müssen wir unsere Zuschauer und Zuhörer abholen, was es mit Silber auf sich hat, denn wir ranken in verschiedenen Tiers. Genauer gesagt sieht es folgendermaßen aus, wir machen die Nico Heimer Skala 1 bis 100. Bereich 1 bis 79 ist Honorable Mention und wird im Zweifel eher selten vorkommen in diesem Format.
Naja, letztendlich, da bist du nicht in der Hall of Fame.
So ist es. Deshalb, also da müsste viel schief laufen, dass wir hier eine Episode machen und dann da
es
landen.
Es kann aber passieren.
Bereich Bronze, das ist die Wertung 80 bis 84. Bereich Silber, das ist die Wertung 85 bis 89. Bereich Gold ist 90 bis 94. Und Bereich, ja, Elite ist 95 bis 99.
Und wie kommen wir auf eine Zahl? Wir werden am Ende dieser Folge, also jetzt in den nächsten Minuten, jeder für sich eine Bewertung äußern zu diesem Spieler, zu Zlatan Ibrahimovic. Und der Durchschnitt definiert dann, wohin dieser Spieler gehört, in welchen Bereich der Hall of Fame.
So ist es. Und dazu habe ich natürlich wieder ein paar Fragen oder ein paar Talking Points vorbereitet. Und wir gehen richtig knackig rein.
Ja.
Du hast gerade in deinem Case gesagt, fußballerisch muss er sich vor keinen 10 Spielern verstecken. Ich würde die Zahl sogar noch geringer machen. Und ich frage euch...
Ich wollte schon konservativ reingehen, ja.
Ich würde 5 sagen. Und da könnte man noch diskutieren. Deshalb meine erste Frage. Hat Zlatan sein Potenzial ausgeschöpft?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil wir haben jetzt die ganze Zeit geschwärmt, was für ein beeindruckender Fußballer er war und was er konnte und was er gemacht hat und alles schön und gut. Für mich gibt es viel zu viele Beispiele und du hast es super schön beschrieben mit jemand, der das eigene Ego vor vieles andere stellt. Aber wir reden hier immer noch von einem Teamsport. Wir reden davon, dass 11 gegen 11 auf dem Platz stehen und dass am Ende zählt das, was das Team erreicht und nicht, was der individuelle Spieler vielleicht erreicht. Und es sind für mich zu viele Indizien dafür, dass er kein Hall of Fame Teamplayer ist. Der mag vielleicht individuell einer der besten aller Zeiten gewesen sein, aber es ist ein Teamsport. Und das waren dann mir zu viele Teams unterm Strich, die ohne ihn erfolgreicher waren. Und das kann man der Reihe nach durchgehen. Inter, er ist ein Jahr weg, die gewinnen das Triple. Barca gewinnt vorher, ein Jahr vorher und ein Jahr nach ihm die Champions League. Dann bei Manchester United, da war er zwar im Kader, aber hat einen Kreuzbandriss Und sie gewinnen die Europa League. Und dann das drastischste Beispiel für mich ist einfach Schweden. Der ist jahrelang der große schwedische Fußballer. Und dann wird er 2018 nicht nominiert. Für ihn ein Riesenskandal. Und die schaffen das beste WM-Ergebnis der schwedischen Fußballgeschichte. Das sind mir zu viele Beispiele, wo einfach das Team oder die Teams ohne ihn besser waren.
Also ich finde es gut, dass du Schweden ansprichst, weil das wäre auch mein eklatantestes Beispiel gewesen, weil es war der Spieler, um den sich bei großen Turnieren immer alles gedreht hat, wenn man über Schweden gesprochen hat. Und dann ist es teilweise wirklich super, super enttäuschend gelaufen für ihn persönlich, aber auch für die Mannschaft. Und sein letztes Turnier war ja auch eins, wo sie sich sang- und klanglos aus der Gruppenphase verabschiedet haben. Und dann kommt eben diese WM 2018 ohne ihn und sie zeigen als Mannschaft, dass sie eben dann zu größeren Erfolgen fähig waren. Und man hat ja auch bei PSG später gesehen, dass diese Mannschaft erst mit Thomas Tuchel zum Beispiel ein Champions-League-Finale erreichen konnte und dann auch letztendlich mit Luis Enrique eins gewinnen konnte. Klar, andere Mannschaft, anderer Kontext, andere Philosophie, eine Mannschaft aufzubauen, das gehört alles mit dazu. Aber ich finde es eben schon symptomatisch, dass Ibrahimovic bei Schweden und auch bei PSG, also den Stationen, wo ich sagen würde, die sind für mich fast am prägnantesten, schon auch irgendwie ein Gesicht des Scheiterns ist.
Ja, es führt leider keinen Weg daran vorbei, dass man sagen muss, dass dieser Fußballer mehr hätte erreichen können. Eine weitere Frage wäre gewesen, was waren seine Tiefpunkte? Und natürlich ganz, ganz klar, das Jahr in Barcelona ist eines, in dem er ja über 20 Scorer sammelt.
Also wenn das dein Tiefpunkt ist.
Es ist, aber Zlatan ist eben auch Ambivalenz in einer Person, wo genau sowas ein Tiefpunkt sein kann. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch und ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Und zwar, war Zlatan jemals der Beste auf seiner Position? Und ich finde, man kann, jetzt ist natürlich, ihr habt jetzt nicht jedes einzelne Jahr und Zlatans Karriere ist so lang, aber man kann in jedem Jahr einen Spieler finden, wo man sagen könnte, hier mal Luis Suarez, da Robert Lewandowski, da noch viel früher Van Nistelrooy, Van Persie. Und man kann in jedem einzelnen Jahr jemanden finden, wo man drüber reden kann, ob der nicht vor Zlatan ist.
Das ist die negative Auslegung. Die positive ist, kannst du in jedem einzelnen Jahr, sagen wir mal, 5 oder 10 Leute finden, die besser waren.
Ja, das
also
ist schwierig.
Später hinten raus ist er natürlich immer noch älter geworden, hat weniger gespielt, aber vor allem in den Jahren, die man zu seinem Peak dazu zählen kann. Also das ist ja schon auch das Beeindruckende, die Konstanz und das Level. Ja.
Das ist für mich, kann ich direkt mal vorneweg sagen, das Nummer-1-Argument bei Zlatan, dass er diesen Fußball, den er spielt, über fast 20 Jahre auf Weltklasse-Niveau gemacht hat. Das ist unglaublich.
Und was man auch sagen muss, ist, der Name hat halt Bestand. Also das ist für mich vollkommen klar und das ist ihm dann auch gelungen. Ibrahimovic wird als eine Kultfigur des Fußballs in die Geschichte eingehen.
Ja.
Das ist also für mich unbestritten, wenn ich mir vorstelle, in 20, 30 Jahren mit Leuten über Fußball zu sprechen und über, keine Ahnung, Stürmer der 2000er zu reden, dann führt kein Weg dran vorbei, dass dieser Name fallen wird. Auf gar keinen Fall.
100%. Ich habe aber nochmal eine Rückfrage, Stichwort Potenzial ausschöpfen. Mhm. Wir haben über Schweden gesprochen. Das Ding ist ja, wir haben eingangs gesagt, Bosnien-Herzegowina ist, die Mutter kommt daher und der Vater, nee, oder umgekehrt.
Andersrum, aus Kroatien, die Mama aus Kroatien,
genau. Ja. Aber auf jeden Fall diese beiden Länder. Er hätte sich ja durchaus auch zum Beispiel für Kroatien entscheiden können. Mhm. Wir wissen, und das hat er dann mehrfach geäußert, er liebt einfach Schweden und er ist da aufgewachsen, er fühlt sich da zu Hause. Stellt euch mal die kroatische Mannschaft so im Zeitrahmen 2014, 16, 18 mit einem Zlatan Ibrahimovic vor. Ja. Hat er auch vielleicht dahingehend sein Potenzial nicht ganz ausschöpfen können?
Wahrscheinlich schon, aber ich finde, das kann man ihm kaum vorhalten. Das
er hat
Gute,
sich dafür eine Nation entschieden, in der er sich heimisch fühlt.
Genau,
das finde ich, okay,
find ich auch vollkommen fair. Ich glaube halt, das Gute an Kroatien wäre gewesen, dass dort, also wenn ich an Luka Modric denke, mindestens an den, aber wenn ich dann auch an den Mandzukic denke, der ja auch Ellbogen hat, dass da andere Alpha-Tiere gewesen wären, die ihn auch vielleicht ein bisschen hätten eingrenzen können.
Aber generell also Mandzukic, wenn Mandzukic und Zlatan in einem Raum sind, dann kommt Zlatan lebend raus.
100%, 100%. Aber ich glaube zum Beispiel, dass auf seine, also das ist eine andere Art Führungsstil, glaube ich, aber ich glaube zum Beispiel, dass aufgrund seiner Vita Luka Modric 100%. Wort Gewicht gehabt hätte. Und 100%. Ich glaube, das hat ihm dann oftmals auch gefehlt, auch bei PSG, wo er der uneingeschränkte König gewesen ist. Diese Art Spieler brauchen oftmals Minimum ein, zwei Leute, die auch vom Wort her genug Gewicht haben, um die einfangen zu können.
100%. Und es ist schon auffällig, dass er eben diese Clubs gewählt hat und nicht die ganz, ganz großen. Ja, er war mal kurz bei Barcelona, aber da hat es direkt nicht funktioniert, weil er auch da nicht der alleinige große Star war. Hat sich darüber beschwert, dass Lionel Messi so in den Fokus gerückt wird. Und dann eben bei den Vereinen, wo er war, okay, da war er dann der ganz große Star. Letztendlich sprechen wir hier von einem Spieler, der auf Platz 21 ist, was Champions League-Spiele angeht. 124 Champions League-Spiele hat dieser Mann gemacht. Aber wenn du die Liste durchgehst, du findest in dieser Liste niemanden, der keinen Champions-League-Titel gewonnen hat.
Und es ist der ganz große Makel.
Und du musst, ich habe mal geguckt, vielleicht habe ich jemanden übersehen, ich glaube aber nicht, du musst bis Platz 45, was diese Statistik angeht, zurückgehen, um mit Cesc Fabregas jemanden zu finden, der den Titel nicht gewonnen hat.
Das ist der ganz große Makel. Wir können über viele Sachen reden. Wir können darüber reden, dass er manchmal in diesen wichtigen Spielen, in Viertelfinal, in Achtelfinal, in Halbfinalpartien, Halbfinale hat er, glaube ich, nur eins gespielt, nicht performt hat, dass er nicht da war, als es drauf ankam. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, naja gut, der hat in Frankreich im Finale des Cups natürlich schon getroffen.
Aber okay,
in den ganz großen, ganz wichtigen Momenten in der Königsklasse, in denen er immer einer der talentiertesten Fußballer war, die rumgelaufen sind, hat Zlatan nicht geliefert.
Ich glaube, sein letztes Viertelfinale aus mit PSG war eins gegen Man City, wo er selber nicht nur Chancen vergeben hat, sondern auch einen also wegweisenden, relevanten Elfmeter verschossen hat. Und das, finde ich, fasst das relativ gut zusammen. Und bei all den Spielern, die wir in diesem Format noch besprechen werden, gehe ich davon aus, dass wir nicht so schnell noch einen haben werden, wo wir als seinen größten Moment ein Freundschaftsspiel vorstellen.
100%. Und wo wir vielleicht auch sagen würden, wie viele waren weniger Big-Game-Player als Zlatan?
Das würden wir ihm niemals ins Gesicht sagen, denn er würde
natürlich
uns einfach
nicht
eine ballern.
In einem Interview würde ich das so vielleicht anders formulieren.
Ich meine, die schiere Menge an Scudettos zum Beispiel ist ja auch beeindruckend. Französische Meisterschaften. Es ist ja nicht so, dass er keine Titel gewonnen hätte. Und vor allem, ich würde sagen, bei den italienischen Meisterschaften hat er ja auch eine, also war er mitentscheidend relevant dafür, dass das überhaupt möglich war. Das Ding ist halt, ich glaube, die meisten Meisterschaften, die er mit PSG gewonnen hat, hätten die halt auch gewonnen, wenn sie einen anderen Top-Stürmer vorne drin gehabt hätten.
Meine Hauptfrage ist nämlich, die ich gehabt habe nach der Vorbereitung. Wir werden hier über viele Spieler sprechen, die zumindest zeitweise ihre Teams gecarried haben. Hat Zlatan Teams gecarried?
Ja, ja.
Weil zum Beispiel, also die Juve-Mannschaft, wo er über Jahre hinweg erfolgreich war, war im Nachhinein betrachtet einer der am besten individuell besetzten Mannschaften, wahrscheinlich aller Zeiten sogar.
Ich würde aber schon sagen,
die Paris-Mannschaft,
also,
ja,
unabhängig
okay,
vom PSG, im letzten Interjahr hat er in der Serie A 32 Scorer aufgelegt, bevor er von Inter, ist er ja übrigens mein Fehler, er ist von Inter zu Barca gegangen,
ja,
ich habe
genau,
ich vorhin einmal falsch gesagt, da hat er auf jeden Fall über 30 Scorer aufgelegt, also ich würde ganz klar sagen, Zlatan hat Mannschaften gecarried, ja.
Okay.
Das würde ich ihm auch in der Gänze nicht absprechen wollen, aber das haben wir, glaube ich, jetzt zu Genüge festgestellt, es fehlt halt eben die Krönung, es fehlt der Nachweis, dann auch zu liefern, wenn es am wichtigsten ist.
Na, dann würde ich sagen.
Und es gibt ja, ganz kurz, also das Schweden-Argument ist ein faires, gerade wenn wir es mit Kroatien vergleichen, da ist die individuelle Qualität nochmal anders, aber es gibt ja kleine Nationen, wo dann diese Starspieler ihre Mannschaft auch vielleicht über die Erwartungen hinaus getragen haben. Und das ist bei Schweden halt auch nie passiert.
Ein anderer Mann mit Zopf, Gareth Bale.
Zum Beispiel.
Hat nämlich gezeigt, und der musste keinen Titel dafür gewinnen übrigens. Gut, der hat natürlich Champions-Titel gewonnen.
Schweden musste, das will ich gar nicht sagen, Schweden musste hier keinen Titel
gewinnen. Nein. Aber einmal einen Run machen, wo man sagt, den haben sie gemacht, weil Zlatan diese Mannschaft in den Rucksack gepackt hat. Und das fehlt. Was mir fehlt, sind unsere Bewertungen. Und ich würde sagen, weil du den Case gemacht hast, Niklas Levinson, bist du der Erste, der heute seine Zahl präsentiert. Nochmal zur Erinnerung, Niklas ist im Silbertierbereich und das bedeutet eine Bewertung von 85 bis 89.
Okay, ganz kurz. Das ist ja die erste Folge. Wir beide, wenn du jetzt deine Zahl sagst, wir müssen schon aufgeschrieben haben.
Ja,
wir dürfen nicht mehr ändern.
Ist okay, also ich verspreche, dass ich meins nicht ändere.
Lass mich ganz kurz nochmal überlegen.
Ja, lass Niklas auch einfach vorstellen, seine Zahl.
Nee, ich will meine ja vorher festhalten. Also, dass mir keiner vorwerfen kann, ich würde sie anpassen dementsprechend.
Also sollen wir jetzt einfach mal kurz aufhören, das Content, den Content hier zu machen?
Nein, ich bin schon ready.
Okay.
Ich habe eine Zahl.
Ich finde das so unfassbar schwer.
Ist es auch.
Aber ich glaube, der größte Fehler oder der größere Fehler, den man hier machen kann, ist zu hoch zu gehen. Das ist meine persönliche Einschätzung.
Und ich finde, man kann auch in die andere Richtung argumentieren. Das ist ein Fehler, aber gar nicht, bei Zlatan zu tief zu gehen.
Finde ich auch. Ich habe eine Schwelle in dem Tier für mich, wo ich sage, das wäre für mich schon nicht mehr akzeptabel.
87.
87 von Niklas Levinson. Dann würde ich als nächstes nachlegen. Für mich ist Zlatan Ibrahimovic der dritttalentierteste Fußballer seiner Generation. Hinter Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ich habe ihn vor Andres Iniesta, ich habe ihn vor Luka Modric, ich habe ihn vor den allermeisten Spielern seiner Generation, was das reine fußballerische Talent betrifft.
Ist es eine andere Generation als Neymar?
Ja, also würde ich schon fast sagen, mein Neymar hat sein Profidebüt irgendwie 9 Jahre, 10 Jahre, was Zlatan Mitte, Ende 20. Ist dann eine Semantikfrage, wenn man so will. Aber ich sage dir jetzt schon, dass Zlatan hier ein höheres Ranking bekommt von mir, als Neymar das jemals bekommen kann. Ich gebe Zlatan eine 88. Ich finde, viel höher kann man für einen Ungekrönten, kann ich nicht gehen, aber viel niedriger bin ich auch nicht bereit.
Das ist ja interessant. Ich bin gespannt, wie das bei weiteren Spielern ausgehen wird, denn die Zahl, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist eine 88. Damit ist Zlatan Ibrahimovic unterm Strich eine 88. Eine 87,6,
wir runden auf.
Eine 88.
Finde ich fair, finde ich eine gute Einschätzung, weil, also ich finde, alles, was eine 9 vorne hat, da sind wir schon im absoluten Olymp der Fußballgeschichte.
Ja, genau.
Und
genau.
Dann gibt es nochmal ganz wenige, die darüber nochmal hinauswachsen können. Und ich finde, selbst in dem Silbertier muss noch Platz, in meinem Kopf habe ich schon ein paar Namen, wo ich sage, da muss zwischen Zlatan und der Neuen noch Platz sein.
Da bin ich dann sehr gespannt, weil das könnten für mich dann eher Kandidaten sein, die wahrscheinlich in Gold kommen. Aber das werden wir in den nächsten Wochen dann ausdiskutieren. Zlatan Ibrahimovic ist in der Culture Berlin Hall of Fame im Silbertier gelandet mit einem Ranking von 88. Damit können wir in unserer Debütfolge sehr, sehr gut leben. Euer Ranking, also wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dann gerne in die Kommentare. Und ich sage an euch, ganz herzlichen Dank für diese Folge. Und macht's gut!